christlich erzogen und ich bin hier Gast, noch dazu Ausländischer und deswegen habe ich ihn getrunken. Und hoffe, dass ich das jetzt mit dem Rotwein kompensieren kann und Sie nicht darunter leiden müssen. In 40 Minuten sind mir vorgegeben, falls Ihnen das zu lang ist, sagen Sie es. Und ich will aus dem Buch, das Buch erzählt der Geschichte einer Familie an einem See in Oberbayern und geht über 70 Jahre. Und jetzt habe ich mir gedacht, in 40 Minuten erzähle ich Ihnen eine Geschichte von den Menschen dort und eine Geschichte von den Tieren. Also das Buch geht von 1914 bis 1984 und ich gehe einfach mitten rein. Beim Holzwirt in Kirchgrubtroben saß an einem helllichten Werktag, unangekränkelt von irgendwelchen Selbstzweifeln, mittendrin unter den Stammtischlern, die teilweise schon im Austrag waren, zum Teil aber auch arbeitslos, weil sie wegen ihres Alters oder wegen chronischer körperlicher Beschwerden oder auch aufgrund irreversibler Alkoholsucht die volle Leistungsfähigkeit nicht mehr erbringen konnten, saß der Gastwirt und Zugemetzger Zuberstorch und führte da das große Wort. Das Mittagläuten vom Kirchgruber Kirchberg herüber war bereits wieder verklungen und der Zuberstorch sollte eigentlich schon seit 10 Uhr beim Seewirt in Seedorf unten die mit 100 Kilogramm Lebendgewicht fertig gemästete und schon in die Steige zum Hinaustragen verfrachtete Sau schlachten, so war es jedenfalls mit dem Seewirt seit 14 Tagen ausgemacht, hatte sich aber an diesem Tag beim Frühschoppen, mit dem er, wenn er zum Schlachten ausrückte, seinen Arbeitstag beginnen ließ, derart festgesessen, dass es noch lange nicht so aussah, als ob er bald aufbrechen würde. Zweimal schon war beim Holzwirt angerufen worden und zweimal schon hatte der Holzwirt dem anrufenden Seewirt gegenüber den Zuberstorch verleugnet, dass der hier bei ihm in der Gaststube heute noch nicht aufgetaucht sei und dass er ihn aber selbstverständlich, sollte er demnächst noch vorbeikommen, an die Verabredung erinnern und gleich losschicken werde nach Seedorf hinunter. Ja, der war es, genau. Nein, er war es nicht. Sein Auftraggeber war es. Wenn der Seewirt noch ein drittes Mal anruft, hatte der Holzwirt nach dem zweiten Anruf zum Storch gesagt, und du immer noch da hockst, dann werde ich nicht mehr lange herumreden, dann hole ich dich ans Telefon und wenn es sein muss, mit dem Flaschenzug. Ja, das ist gut, das machst, hatte der Zuber geantwortet, den nehme ich dann gleich mit, den Flaschenzug. Dem Seewirt seiner taugt nichts mehr, weil der ist noch vom Ersten Weltkrieg. Mit dem haben sie noch die Franzosen aus die Keller herausgezogen, wo die sich versteckt haben vor die Unsrigen, vor lauter Hosenschiss. Aber eine hafergefutterte bayerische Sau kriegst du mit dem nicht mehr in die Höhe. Lautes, meckerndes Lachen der umsitzenden Biertimpfel dankte ihm diesen formal patriotischen Spruch. Der Zuber war wie immer, wenn ein paar zusammensaßen und ihm zuhörten, voll in seinem Element. Gerade war er dabei, breit vorzutragen, wie ungerecht doch seit einem halben Jahr sein Sohn, der ein Autogeschäft von seinem vorherigen, selbst kinderlos gebliebenen Chef geerbt hatte, vom zentralen VW-Konzern in Wolfsburg behandelt werde. Er, sein Sohn, müsse beim Verkauf eines Neuwagens, diesen zuerst beim Generalverkäufer für Volkswagen, dem Autogroßhändler Brenner, einkaufen und könne ihn erst danach an seinen Kunden weiterverkaufen. Das heißt, sagte der Zuber bitter, der andere, der Brenner, der kassiert die Prämien für den Verkauf und mein Buben bleiben nur ein paar geschissene Einnahmen aus dem Kundendienst und wenn es hochkommt, vielleicht noch Jahre nach Jahren mal noch die eine oder andere Reparatur. Wisst ihr, was das ist? Fragte er in die Runde und schaute aggressiv in die teils hämischen, teils verständnislos leeren Gesichter der anderen. Das ist ein Monopol. Was was der Brenner da hat. Und ein Monopol ist was Kommunistisches. Russisch, Brezhnev. So, jetzt wisst ihr, wie weit es schon gekommen ist, seit die Sozi bei uns mitregieren. Ein Monopol ist also kommunistisch. Aha. Das nahmen Sie beim Holzwirt ohne Widerspruch zur Kenntnis. Wird schon stimmen, was der Storch da sagt, dachten Sie, stillschweigend, der muss es wissen, denn der kommt herum. Unser einer hat dafür keine Zeit. Und das Wort Monopol hatten einige auch schon mal gehört, aber wie es auszudeuten sei, das wusste keiner. Dem Klang nach schien es hohl, dunkel und tief und tatsächlich eher lichtscheu, gesindelhaft zu sein. Und da könnte es schon sein, dass es was Kommunistisches ist. Da muss er dir halt hin und wieder mal beim Schlachten helfen, dein Bub, damit er nicht verhungert, mitten unter seinem neuen Auto drin, spottete mit seiner heiser, leisen Stimme, in der vom Rauchen und vom Saufen schon der Rachenkrebs sein Recht auf Zukunft angemeldet hatte, der arbeitslose Zimmergeselle Müller-Heinze vom Nebentisch herüber. Wirt, bring mir noch ein Weißbier, rief er, hinter die Schenke, damit ich nicht verdurstet bin, bevor dem Zuber sein Bub verhungert ist. Der Zuber nahm dem Müller seinen Spott nicht übel. Im Gegenteil, er blühte auf, wenn andere ihn mit ausgefeilten Sprüchen reizten. Dann fühlte er sich eingeladen, mit hart geprägter Münze heimzuzahlen. »Brauchst keine Angst nicht haben, Heinze«, sagte er vergnügt zum Müller. »Verhungern tut mein Bub noch lang nicht. Wenn es für den knapp wird, kann er den Betrieb verkaufen, weil der ihm ja gehört. Aber was machst du, wenn dir das Arbeitslosengeld zum Saufen ausgeht?« Verkaufst du dann deine Kinder, deine Ledigen, damit du weitersaufen kannst? Oder schickst lieber deine Alte am Wochenende nach Seestadt hinunter, damit sie was dazu verdient? Seestadt war noch sehr weit weg und was weit weg war, galt immer als verrufen. In Kirchgrub meinten viele, auch in Seestadt gäbe es schon Freudenhäuser, nicht nur in der Hauptstadt. Lass meine Kinder draußen, die gehen dich einen Scheißdreck an, schrie der Heinze von ohne Witz rüber. Kümmer du dich um dein Geschwerl, ich kümmere mich um eins. Damit sank er wieder zurück auf seinen Platz, von dem er sich kurz erhoben hatte, sank zurück und sank, versank immer tiefer und tiefer, versank in verständnislosem, heiser und leiser werdenden, dumpf grollenden Lallen. Er hatte bereits den Kran ziemlich voll und beleidigen konnte ihn nichts mehr, nichts Konkretes. Trösten aber auch nicht, er war mittlerweile so gesunken, im Leben und am Biertisch, dass ihm seine ganze Existenz und alles, was um sie herum geschah und Einfluss auf sie nahm, wie eine einzige, nie mehr zu entschuldigende Beleidigung vorkam. Der Zuber aber hatte schnell erkannt, wie es schon wieder um den Heinze stand und seine Lust aufs Weitermachen war dahin. Einen, der sich mit einer schon beinahe triebhaften Lebensuntüchtigkeit selber so sehr heruntergewirtschaftet hatte wie der Müller. So einen wollte er nicht noch demütigen. Er hatte es vorgehabt. Für ihn war eine verbale Auseinandersetzung dieser Art immer erst dann beendet und er selbst zufrieden, wenn sein Gegner vor den anderen blamiert war. Aber das schien ihm jetzt zu unwürdig. Damit wäre er jetzt nicht zufrieden gewesen. Darum schraubte er sich herunter und verlangte beim Wirt nach einem doppelten Obstler. Wie hast jetzt du das vorher gemeint, Storch, dass die Kommunisten vom VW mit ihrem Monopol dein Buben das Geschäft ruinieren? Diese Frage kam vom alten Zacher, der seinen Hof vor einem Jahr an seinen Sohn, den jungen Zacher, übergeben hatte und seitdem immer gerne mal am Tag auf eine halbe oder zwei zum Holzwirt kam, auch wochentags. Wie ich das gemeint habe, ja wie schon, wenn einer schon was hat, dann kriegt er immer noch mehr. Wo der Teufel einmal draufgeschissen hat, da scheißt er immer wieder hin. So habe ich das gemeint. Der Brenner hat ja seinen Tiritari schon. Jetzt pfuscht er aber bei meinem Buben auch noch ins Geschäft hinein. Und das ist alles ganz legal. Da kriegt er keinen Strafbefehl dafür. Aber das ist doch nicht so, bohrt der Zacher weiter in den Zuber, dass der ihm seine ganze Werkstatt wegnehmen kann. Der Brenner, deinem Buben seine, meine ich. Nein, natürlich nicht. Die Werkstatt muss er ihm schon lassen. Damit muss der ja, muss er ja die Prämien erwursteln, die der Brenner nachher wieder abkassiert. Ah ja, dann ist schon gut, das wollte ich nur wissen, beruhigte sich der Zacher. Dann ist er nicht so schlimm. Ich habe jetzt gerade schon fast gemeint, die könnten meinem Buben schon den ganzen Hof und Grund wegnehmen. Dann hätte er ihm nämlich sagen müssen, dass er einen Zaun um alle Äcker und die Wiesen rumbaut. Ja, ja, bau du nur einen Zaun um alle Äcker und die Wiesen, äffte der Zuber da den Zacher nach, dass keiner deine Wiesenamt verklaut, und hatte jetzt nicht die geringste Lust mehr darauf, mit diesem Thema weiter Stammtischpolitik zu treiben, bei so viel tauben Nüssen und verschrumpeltem Verstand um ihn herum. Hans, bring mir noch einen doppelten, rief er dem Holzwirt in die Küche nach, einen doppelten und noch ein kleines Bier, naja, zahle ich. Die vorübergehende Aufregung am Stammtisch hatte sich wieder gelegt. Die Ellenbogen der Umsitzenden stützten sich wieder mit vollem Gewicht auf den Tisch auf und die aufgescheuchten Gedanken zogen sich langsam wieder in die verengten Blutwege der Hirnwindungen zurück, um gleich hinter der Stirn hängen zu bleiben. Dösend und ein wenig müde schon wartete er nieder auf eine neue, brauchbare Eingebung oder die nächsten krachenden Witze eines anderen. Und wenn dein Bub da, wenn der mit die Kommunisten da, ja, wenn er mit die allein nicht fertig, also er wird Geld, dann kannst du ihm ja einen Aufnahmeantrag für unsere Partei mitnehmen. Ja, kannst du machen. Ob wir den dann aber aufnehmen, haha, gell? Das ist noch lang nicht ausgemacht, gell? Damit das klar ist, gell? Weil Großkopfer, die, ja? Wenn die werden normalerweise nicht zugelassen, gell? Bei uns und von denen die Buben auch nicht, gell? Erst recht nicht, dass du es weißt, du Haubentaucher, du, gell? Alle schauten jetzt den Müller-Heinze an. Alle schauten sie mit Nachsicht, keiner schaute feindlich. Sie wussten alle, was er meinte, auch wenn er sich gerade schwer getan hatte, sein Angebot zu offerieren. Sie wussten alle, dass der Heinze erst vor kurzem aus der Christpartei herausgetreten war, als man ihm die Arbeit aufgekündigt hatte, aus der Partei, in der sie selber alle drinnen waren oder die sie, sagen wir, zumindest immer wählten und in die neue Nationalpartei hineingetreten war. Das wussten alle. Aber das war weiter auch kein Drama. Die neue NPD-Partei war ja im Grunde auch nichts anderes als die alte christliche Partei. Sie war nur kleiner. Und deshalb war man lieber bei der Alten, weil man sich dazu den mehreren gesellen konnte. Obwohl die NPD-Partei schon manchmal besser war für manche Sachen. Die redeten viel deutlicher daher in vielen Dingen. Und auch der Zacher hatte, als er von dem Zaun sprach vorher, den man gegen Monopole Kommunisten würde bauen müssen, wenn sie einem den Besitz wegnehmen wollten, an die NPD-Partei gedacht. Als Stacheldraht-Zaunpfosten hatte er die Endpartei sich vorgestellt. Der Stacheldraht hätte ruhig ein Christlicher sein dürfen, der schaut eh aus wie eine Dornenkrone. Nur die Pfosten halt, die den Draht auf Spannung halten, die hätte er sich schon stabil gewünscht, wenn es soweit kommen sollte. Aber solange es soweit noch nicht gekommen war, langte ihm die Christpartei auch für die Pfosten. Hauptsache, die Kommunisten und die Fremden kommen nicht zu nah heran. Denn jeder hatte mindestens schon einmal, wenn er auf dem Amt was unterschreiben musste oder neue Schuhe fällig waren oder wenn er sich beim Arzt den Blutdruck messen ließ oder in der Bei war, ein Ersatzteil für den Bulldog kaufte, einen Ithaker gesehen in der Kreisstadt unten. Es wurden neue Häuser hingebaut, fast überall in und um die Kreisstadt herum. Und da konnte man sie sehen, diese Italiener mit den glatt zurückgekämmten schwarzen Haaren auf dem Kopf, wie Dachpapp auf dem Häusl. Und den Gekräuselten auf ihrer Brust, wie bei den Affen. Und in Seedorf hatte sich der Zementjackel als Hilfsarbeiter einen Griechen kommen lassen für sein Baugeschäft, weil der viel anspruchsloser und vor allem auch viel billiger als auf dem Arbeitsamt die deutschen Arbeitslosen war, denen er auch noch die Krankenkasse und die Sozialversicherung hätte zahlen müssen. Die Ithaker und Katzelmacher, wie sie gerne geheißen wurden, hatten ziemlich zugenommen in der letzten Zeit, auch auf dem Land heraus. Und bisher war die Endpartei die einzige, die mit scharfen Worten gegen diesen Missstand aufgetreten war. Und nicht nur auf dem Arbeitsmarkt und in den Straßen wirkten sie bedrohlich, diese Gastarbeiter, auch in die Weiber, in die Jüngeren zumindest, war so eine Veränderung hineingewachsen, wenn sie in den Biergärten an den Sommerabenden hinüberschielten zu den Italienern an den Nachbartischen, die da in ihren rosarot und himmelblau gefärbten Kunststoffhemden saßen und aus den aufgeknöpften Hemdenkrägen ihre schwarzen Kräuselhaare quellen ließen, wie Gedärm aus einer frisch gestochenen Sau. Da quollen Unverstand und Widerwille bei den Vätern und den Burschen dieser Mädchen heftig mit. Denn sie, die Trachtler, die Kavaliere dieser jungen Frauen, im Würgegriff ihrer zugeknöpften Leinenhemdenkrägen, die sich so eng um ihre Hälse schlossen, dass es ihnen fast die Augen aus den Höhlen trieb und das Atmen beinahe wie ein Röcheln klang, die sahen neben diesen Italienern wie die eingezwängten Ochsen unterm Flugjoch aus. Dagegen wirkte so ein Blick ins aufgeknöpfte Hemd von einem schwarzgelockten Gastarbeiter auf manche junge Frau wie der unverhoffte Blick in eine weite, unbekannte Welt. Und eine ungeahnte Sehnsucht stieg auf und schwoll wie ein Furunkel. Amore.
weil du nicht, gell? Du, gell? Du nicht, du, Heil Hitler. Ja, ja. Heil Hitler, jetzt hören wir wieder auf, Heinze, nicht, dass er sich im Grab drin nochmal umdreht und das Hakenkreuz tät sich verbiegen und schaut am Ende aus wie ein katholisches, ein echtes. Der Zuberstorch hielt von den Ausländern auch nicht viel, deren gekräuselte Haare auf der Brust ähnelten denen auf seinem Kopf und seine Haut war auch nicht die hellste. Irgendwie kamen ihnen die Ausländer verwandt vor und das regte ihn am meisten auf. Aber dem Heinze sein Gelalle ging ihm allmählich auch ziemlich auf die Nerven. Diese ganze Heil-Hitler-Scheiße ist vorbei, dachte er, die bringt nichts mehr und wem soll man überhaupt noch trauen, wenn nur nicht nur sich selber. Der Holzwirt hatte derweil noch ein Weißbier eingeschenkt und es vor den Heinze hingestellt. Das ist heute das 12. Heinze, sagte er, das 13. spendiere ich dir. Mögst mich besoffen machen, ha? Schrie da der Müller-Heinze laut und sprang, als ob er völlig nüchtern wäre von seinem Sessel auf. Mit mir nicht. Das kannst du mit dem da machen und deutete mit seinem Kinn in Richtung Zuber, aber mit mir nicht, gell, das sag ich dir, zahlen. Er ging zur Schenke, kramte ein paar kleine Scheine raus und legte sie gebündelt auf den Tresen. Nimm dir, was du brauchst, sagte er zum Wirt und gib mir wieder, was zu viel ist. Und dann verschwand er. Aufhalten konnte ihn keiner mehr. Der Müller Heinze ging direkt nach Hause und legte sich ins Bett. Am anderen Tag schon war Parteiversammlung und da wollte er gut ausgeschlafen sein und wieder nüchtern. So klar war er immerhin im Kopf, auch wenn der Rausch in ihm noch groß war. Ich pack's jetzt auch, brummte der Zuber. Seine ganze Stimmung war beim Teufel, der Müller-Heinze war gegangen, der einzige, mit dem man sich noch hackeln konnte. Die anderen waren alle sowas von langweilig und ordentlich, so katholisch, fast schon protestantisch. selbst wenn sie was gesoffen hatten, dass einem so gut aufgelegten Existenzbejaher wie dem Zuber alle Freude zu versiegen drohte, da musste er verschwinden, um nicht mit nach unten gezogen zu werden. Vor der Tür zum Ausgang drehte er sich nochmal um. Aufpassen müsst ihr schon, gell, dass der Pfarrer nicht eines Tages auftaucht und seine Messe da herin liest beim Holzwirt, wenn's ihr so brav da drin hockt im Wirtshaus wie die Fürbittweiber in der Karfreitagslitanei, ihr duckmausigen Flachbrunzer, ihr. Und damit ging er, draußen wuchtete er sich auf sein Moped und fuhr davon. Auf der Zündab fühlte er sich wieder frei. Im Fahrtwind spürte er den schweren Körper leicht wie eine Offenbarung. Sein Fleisch wölbte sich um sein Geschlecht, auf dem er saß, gepresst sowohl an seine Schenkel als auch an den Kunststofflederssitz der Zündab, fühlte es sich an wie fremdes Fleisch und doch das eigene. Wenn alles doch nur Fleisch wäre, dachte er, und nicht immer wieder auch noch Fremd und Eigenheit der anderen, immer wieder, an die man sich anpassen muss, um nicht den Kürzeren zu ziehen, immer wieder, und dabei so anders ist und wird, als man sein will oder ist. Er fuhr hinunter nach Seedorf, dort hatte er eine Verabredung mit dem Seewirt, dessen fertig gemästete Sau war, zu schlachten, und darauf freute er sich jetzt. Die Schlangenlinie, die am Anfang noch gefahren war, wurde immer gerader. So, das waren die Menschen. Und jetzt noch drei Tiere. Um diese Zeit saßen an einem späten Augusttag zwei fein gekleidete Herren nebeneinander auf der hölzernen Bank, die rund um den meterdicken Stamm des großen Kastanienbaumes herumgezimmert war, der auf der Seeseite des Seewirtshauses seine gekrümmten, mit saftigem Laub bebuschten Arme ausbreitete, und schaut mit harten Gesichtern hinaus auf den im milden Spätsommerlicht gräulich-blau schimmernden See. Der eine war Fachmann, ein Laie der andere. Sie sprachen über Politik und meinten sich selbst. Spezialist. Ich finde solche Stimmungen abscheulich, sie machen sentimental. Kommt daher vielleicht diese lauwarme Heimatseligkeit der Bewohner von dieser föhnigen Luft- und Wassermelancholie? Laie, was fragen Sie mich? Ich finde das eher beruhigend. Sentimental macht mich das nicht. Wenn Sie sich dieses Licht anschauen, dann finden Sie das in beinahe allen Landschaftsbildern von Van Gogh. Da ist aber von lähmender Traurigkeit nicht viel zu spüren, denn das Grundmotiv dieser Bilder ist Heiterkeit, in die Trauer oder Bedrohung vielleicht hineinscheinen, sie aber niemals beherrschen. Dafür ist der Blick, den diese Bilder spiegeln, viel zu intelligent. Spezialist, ich rede ja auch nicht von Frankreich, ich rede von hier. Gut, dann rede ich von Korinth. Da finden Sie ähnliche Stimmungen vom Walchensee oder bei den blauen Blumen, es ist der Staffelsee. Immer wieder taucht in den Versuchen der Wiedergabe dieses eigenartigen Lichts diese Voralpenatmosphäre auf. Und die hat, wie Sie ganz richtig sagen, tatsächlich mit dem Föhn zu tun, der den einen Kopfschmerzen macht, während er gleichzeitig andere beruhigt. Vielleicht haben Sie einfach nur Kopfweh und sind nicht sentimental, sondern aggressiv. Entspannen sollten Sie sich, nicht, dass Sie sich einen Schlagfluss holen. Spezialist, da irren Sie. Mich lässt das Wetter völlig kalt. Leider scheint das bei den hiesigen Bewohnern nicht der Fall zu sein. Ich bin hier, um die Bereitschaft für den Verkauf von Seegrundstücken an die öffentliche Hand auszukundschaften. Man will Land, das direkt an den See grenzt, sicherstellen, um öffentliche Badeplätze anlegen zu können. Aber wer immer auch mit diesen dumpfen Kuhhirten, denen hier alles gehört, ins Gespräch kommen will, dem sagen die alle das Gleiche, wir verkaufen nichts. Und schlagen einem die Tür vor der Nase zu.
diese Uferstreifen, die in Frage kämen, sind aber alle mit Schilf zugewachsenes Ödland oder Sumpfwiesen, völlig wertlos. Wenn Ihnen da 5 Mark für den Quadratmeter geboten werden, Sie müssen sich das mal vorstellen. 5 Mark, in der Summe sind das für jeden Bauern, der ein solches Stück Land hat, schnell 30 bis 50.000 D-Mark. Also damals mal 53.000 Schilling. So viel Geld hat von denen doch noch nie einer gesehen. Wenn Ihnen ein solches Angebot gemacht wird, dann geben Sie zur Antwort, wir brauchen das Heu der Seewiesen als Einstreu für den Stall. Oder wo sollen unsere Kühe ausruhen? Sie schlafen doch auch im Bett. So Zeug kriegt man zu hören. Da verkümmert Heiterkeit. Ich bin eigentlich gut gelaunt hier angekommen. Sie meinen, Sie können ein paar einfältige Bauern leicht über den Tisch ziehen mit ein paar Geldscheinen. Ja? Aber mit Geld können Sie da noch nichts machen. Gar nichts. Die wissen nämlich noch nicht, was Geld überhaupt ist, weil sie noch nie mehr als ein paar Mark in der Hand gehabt haben. Sie waren immer arm, deshalb sind sie noch unempfindlich. Geld hat für sie nur einen Nennwert. Wenn Sie ihnen sagen, sie zahlen 50.000 für eine Sumpfwiese, damit andere darauf baden können, dann halten die sie für einen betrügerischen Lumpen, mehr nicht. Baden ist für Bauern kein Kriterium. Wohl aber die Streu, die auf diesen Wiesen wächst, da haben die alle ganz persönliche Erfahrungen mit diesen Streuwiesen. Jeder, schon von Kind auf. Auf diesen Wiesen verbringen diese Leute im Herbst ihre schönsten Tage im Jahr. Und zwar allein, ohne die Fremden, weil die da längst schon wieder weg sind. Zur Streuernte fährt die ganze Familie und ist den ganzen Tag gemeinsam unterwegs, weil diese Wiesen so abgelegen vom Dorf sind, dass sie zwischen den einzelnen Arbeitsgängen nicht da und hin und her fahren können mit ihren Fuhrwerken. Sie haben Speisen und Getränke dabei und nehmen ihre Mahlzeiten an Holztischen und Bänken ein, die sie sich selbst an den Waldrand hingezimmert haben, der oberhalb des Sees die Sumpfwiesen begrenzt. Da sitzen sie dann in diesem rätselhaft harten Mittagslicht des Altweibersommers und später im betörend klaren Abendlicht der untergehenden Herbstsonne. Den ganzen Tag über ist die sie umgebende Landschaft hart und klar, ohne dass es ihnen rätselhaft vorkommt oder betörend. Und warum? Ganz einfach, weil sie es kennen und schön finden. Ohne Begriff und weil es sie wärmt. Und sie spüren eine Gemeinsamkeit, die sich sonst nur noch an langen Winterabenden einstellt oder an Weihnachten. Denn diese Herbsttage sind die goldenen Tage in ihrem Leben, die sie ohne Schweiß im Freien verbringen. Diese paar Tage auf den Streuwiesen sind für sie das, was sie sonst nie haben und von den anderen nur vorgeführt bekommen, ohne es je wirklich zu begreifen, Urlaub. Das sind ihre paar freien Tage im Jahr, wo sie rasten können, ohne das Gefühl zu haben, sie würden faulenzen. Verstehen Sie? Es sind die einzigen Tage im Jahr, in denen die Bauern die Sonne genießen können, ohne Hetze und ohne Existenzangst. Die Ernte ist eingefahren und das Wetter spielt keine Rolle mehr, denn es ist egal, wie lange die Streu im Regen liegt, sie muss nur trocken sein, wenn sie eingefahren wird. Sie besitzt keine höhere Qualität. Verstehen Sie? Natürlich verstehen Sie es nicht. Denn sie kommen daher und beleidigen die Leute mit abgegriffenen Geldscheinen und sind ratlos, wenn man sie weiterschickt. Sie haben sich für ihren Auftrag nicht gut vorbereitet, weil sie gedacht haben, sie können hier Geschäfte machen ohne Geschäftspartner. Das ist arrogant, mehr nicht. Spezialist, was schlagen Sie vor? Sie müssen sich Zeit lassen, Zeit. Dann arbeitet die für Sie. Sie hat die meiste Überredungskraft. Die Bedürfnisse der Leute müssen sich erst mal ändern. Dann ändern die Leute sich auch. Aber zuerst einmal müssen Sie ihnen allmählich, aber stetig, immer mehr Geld in die Finger geben. Das besorgt der Tourismus. Da müssen Sie sich gar nicht drum kümmern.
Da lernen sie dann Mark für Mark den Wert des Geldes kennen und alles, was damit verbunden ist und was sich damit machen lässt. Wenn sie ihnen gleich einen ganzen Haufen Geld in die Hände drücken, dann kriegen sie nur Angst und glauben, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Wenn sie aber nach und nach immer etwas reicher werden, das darf nie zu viel sein, aber immer wieder ein wenig mehr, dann werden sie auch gieriger nach und nach. Und sie verlieren den ideellen Blick auf ihre Wiesen, den Jahrhundertealten, der ihnen bisher die Existenz gesichert hat und sie über die Zeiten hat kommen lassen. Und sie beginnen zu kapieren, dass so eine Wiese ja mehr ist als nur Gras und Heu, die ihnen ein paar Milchpfennige sichern, und dass Sonne und Wärme auch woanders zu haben sind. Und wenn dann die nächste Generation das alte Erbe übernimmt, dann ist die überlieferte Treue zu Grund und Boden schon gebrochen, wie die Ehe nach dem ersten Betrug. Und es wird kein Halten mehr geben. Dann werden sie ihnen die Wiesen nachschmeißen, die nur Arbeit machen und den Schweiß treiben. Spezialist, so lange kann ich nicht warten. Der Druck aus der Stadt wird immer größer. Die einfachen Leute sehen nicht mehr ein, dass einige wenige Zugang zum See haben, die meisten aber nicht. Im Hauptort und den reichen Nachbarorten führen sozialistische Gruppierungen bereits Seeuferbesetzungen durch. Auf diesen Grundstücken und in den dazugehörigen Häusern leben einflussreiche Leute, die ihre Ruhe haben wollen vor dem Mob. Die machen einen anhaltenden und unerhört lästigen Druck auf die Regierung und fordern, dass brachliegendes oder auch bewirtschaftetes Bauernland bereitgestellt werde für Badeplätze, damit in ihren Parklandschaften wieder Ruhe einkehrt. Die haben keine Lust, auf eine nächste Generation zu warten. Die fordern Enteignung der noch freien und brachliegenden, unbebauten Seegrundstücke, und zwar gleich, bevor sie selber vom Pöbel enteignet werden. Laie, wer soll diese Enteignungen denn durchführen? Die sozialen Christen von der Union etwa, die fast allein die Regierung bilden? Die werden doch nicht so blöd sein, ihre sicherste Klientel, die Bauern, mit sowas zu verstören. Spezialist, natürlich nicht. Dafür sind die sozialen Demokraten zuständig. Die Sozis erhoffen sich von dieser populären Maßnahme der Enteignung einen beträchtlichen Stimmenzuwachs unter all den Kleinbürgern, die einmal im Jahr nach Jesolo fahren, um da das Baden zu lernen und Bekannte zu treffen, die auch immer dorthin fahren und die dann die übrige Zeit des Sommers ihre Wochenenden am Bayerischen Seen verbringen wollen, um das Baden zu üben für den nächsten Jesolo-Sommer, wieder unter lauter Bekannten. Die sozialen Christen in der Union haben unter der Hand bereits signalisiert, dass sie einer entsprechenden Initiative der sozialen Demokraten nichts in den Weg stellen werden. Einzige Bedingung: das stille Einverständnis unter der Hand muss gewahrt bleiben. Laie, Respekt, raffiniert austarockt auf der Höhe der Zeit, gratuliere, Krieg dem Bauernland und Frieden in den gepflegten Parkanlagen. Es lebe die Reformation. Dann ist also bald wieder alles trockengelegt, von den Sumpfwiesen bis zu den Unruheherden, nur der Korruptionssumpf gedeiht. Spezialist, so wird die Erde wieder um ein Menschenbildnis hässlicher, den Freizeitmenschen. Der unbefreite Mensch ist für das Nichtstun nicht geeignet. Würde zeigt er nur im Joch der Unterdrückung. Der Wohlstand, der für den vertierten Menschen gerade so dosiert ist, dass er stillhält, doch ein höherwertig gelegtes, angelegtes Leben dahinter nicht zu erkennen vermag, richtet ihn so zu, dass ein Unterschied zum gut genährten Herdentier nicht mehr besteht. Das Schlimmste, was ihm angetan werden kann, ist, ihn in eine Freizeit zu entlassen, mit der er absolut nichts anzufangen weiß. Eigentlich, so glaubt er, sollte er glücklich sein darin, doch der Druck, was tun zu müssen und das Glück nicht zu versäumen, ist so groß, dass er in Wirklichkeit verzweifelt. Man sieht es diesen Freizeitmenschen an, dass Reformismus eins der schlimmsten Verbrechen ist, die den Menschen durch Menschen angedeihen. Das Aussehen beider Herren hatte mittlerweile beträchtlich gelitten. Sie wirkten gebückter, die Gesichter verschrumpelt und spitz, ihre Anzüge eher wie eine schützende Panzerhaut und seltsam krumm, kreisten ihre Arme und Beine ziellos vor dem Körper in der Luft. Ihre Worte wurden langsamer und dehnten sich mehr und mehr Und dumpf und hohl kamen die Töne wie aus einer Tiefgarage. Eine Langspielplatte, könnte man meinen, wäre man dabei gewesen, verliere an Geschwindigkeit. Laie, seien wir froh, dass wir keine Menschen sind. Spezialist, ja, ja, seien wir froh. Und wenn man bedenkt, bald werden sie sich auch noch selber zu Schmelze verflüssigt haben. Laie, ja, ja, bald, bald in Bälde zu Schmelze verflüssigt. Schweigend saßen sie noch eine Weile nebeneinander, bis sie Maikäfer geworden waren. Doch dann rafften sie sich auf. Spezialist.
Ist Ihnen gar nicht aufgefallen, dass wir schon überständig sind? Laie, wie überständig? Spezialist, naja, es wird Herbst und wir sitzen immer noch hier. Meinen Sie nicht, dass es Zeit wird endlich für einen Abflug? Laie, Gott, oh Gott, Herbst, sagen Sie, Herbst. Sehen Sie, das kommt vom vielen Reden. Wir haben uns verredet bis in den Herbst hinein. Dann kommen Sie, kommen Sie.
Und dann pumpten sie und pumpten, bis sie aufgepumpt waren. Und dann stellten sie sich auf ihre Käferhinterbeine und breiteten die Flügel aus. Die begannen zu rotieren. Und mit einem Mal hoben sie ab und flogen mit Gesurre davon, weit hinaus über den See, bis sie abstürzten und ertranken. Von diesem Zeitpunkt an gab es keine Maikäfer mehr in Seedorf. Und jetzt in Kürze das letzte Tier in Seedorf. Überhaupt war das Hauptmerkmal, dass die Menschen prägte Zähigkeit. Mit Zähigkeit arbeiten sie sich aus dem Schlamassel des verlorenen Krieges und dem schlechten Leumund in der Welt, den sie sich mit diesem Krieg und seinen ganzen Begleiterscheinungen eingehandelt hatten, wieder heraus. Anfangs war das noch eher so eine Art mürrisch ertragene Pflichterfüllung unter der Knute der Besatzung. Die Militärverwaltung erließ Anordnungen und die wurden befolgt. Was konnte man auch machen? Zum einen lag das Gewaltmonopol ganz eindeutig in Händen der Besatzer und zum anderen war es gar nicht so einfach, sich damit vertraut machen zu müssen, dass alles, aber auch wirklich alles schlecht gewesen sein sollte während dieser vergangenen ein Dutzend Jahre, in denen das Land Weltpolitik im bisher nicht dagewesenen Stil betrieben hatte. Schließlich war in diesen 12 Jahren ein nationales Selbstbewusstsein in die Menschen hineingewachsen, das jetzt auf einmal nichts mehr gelten durfte. Man brauchte die ersten Jahre dazu, sich überhaupt erst einmal wieder zurechtzufinden in der neuen Lage. Man ließ die neuen Verordnungen an sich abtröpfeln, indem man sie so genau befolgte wie nötig. Gerade so, wie man die Schuldvorwürfe an sich abtröpfeln ließ, indem man sich zu ihnen bekannte, so schuldbewusst wie möglich. Und die ungemütliche Stellung des Kotaus wurde dementsprechend dann auch gar nicht zu sehr strapaziert und nicht zu lange, denn auch die Sieger konnten mit dieser gebückten Haltung auf Dauer wenig anfangen, weil aus ihr keine Energie zu ziehen und aus keiner Energie kein Gewinn zu schlagen war. Bald war man des Kotaus als dem Wesen des Hundes zugehörige, aber in bestimmten Situationen auch für den Menschen brauchbare Demutshaltung wieder überdrüssig, weil man erkannt hatte, auf beiden Seiten hatte man es erkannt, dass kein neuer Staat damit zu machen war und begann also sich zügig wieder in den aufrechten Gang zurückzuverbiegen. Ein Führer, der diesen Gang vollends beherrschte, war schnell gefunden und mit ihm ein neuer Staat auch bald gegründet, der Adenauer-Staat. Und wie damals aus der Odelgrube taucht jetzt der alte Sepp auf, einmal auf. Der beinahe schon vergessene Knecht und mildert diese Adenauer-Zeit ein wenig, ohne sie zu mindern.
denn niemand wusste, was in ihm vorging, damals, als er ganz allein drunten in der dunklen Odelgrube unter all den zentimeterdicken Maden in der furchtbaren Scheiße herumtappte. Und er hatte auch kein Wort darüber verloren danach. Er hat sich nur ausgezogen bis auf eine gräulich-bräunlich-gelbe Unterhose und ist in den See hineingegangen. Da blieb er eine ganze Zeit lang drin, trotz der Kälte, denn es war noch nicht mal Frühjahr, wenn ich mich richtig erinnere. Eine ganze Zeit blieb er da drin und man konnte sehen, wie er langsam blau wurde. Und als er herauskam, sagte er nur, das muss langen. Und dann ging er in sein Zimmer direkt neben dem Stall und ignorierte das Angebot der Seewirtin, ihm im Badezimmer ein heißes Bad anzurichten, oben im ersten Stock, wegen der Gesundheit. Nichts da, sagte er, sowas geht auch ohne Bad. Dieser alte Sepp, nein, sowas. Er war, ohne zu zögern, in voller Montur auf einer Holzleiter hinunter in die halbvolle Odelgrube gestiegen, als eines der jungen Entlein, das noch rundherum ein gelbes Federkleid trug, so jung war es noch und deshalb so beliebt, als dieses Entlein in die Odelgrube hineingefallen war, mitten am helllichten Tag, und statt direkt unterm Loch zu bleiben, durch das es gefallen war und durch das man es hätte mit einem Fischbären wieder herausfischen können, in der Odelgrube ganz nach hinten geschwommen war, das dumme Entlein, wo nichts mehr hinreichte, nichts, kein Arm und keine Stange, kein Fischbären. Da hinten blieb es in einer ganz dunklen Ecke der Odelgrube, wo niemand es mehr sehen konnte und kein Locken und kein Bitten half. Leute hatten sich um das Odelgrubenloch versammelt, viele Leute, Männer, Frauen, Kinder, Greise und immer mehr kamen dazu. Als erstes war die Seewirtin hinausgerannt, hatte in der Küche alles stehen und liegen lassen, obwohl es doch schon kurz vor Mittag war und die Gefahr, dass was anbrennen könnte, groß, war weggerannt aus der Küche und hinüber in den Stall und von da hinaus auf den Hof hin zum Odelgrubenloch, sofort, nachdem das hochdeutsch sprechende Kind aus dem dritten Haus gleich nebenan in der Küche aufgetaucht war und gesprochen hatte, ein Tier ist in den unterirdischen Teich gefallen. Was für ein Tier, hatte die Seewirtin noch gefragt und das Kind streng beäugt. Was für ein Tier? Und da hatte das Kind verängstigt geantwortet, so ein gelbes, rundes. Aber dann ist sie sofort losgerannt, die Seewirtin, und trotzdem war es schon zu spät. Das uneinheimische Kind hatte auch sofort nach der Meldung des Unglücks seine Eltern geholt aus dem dritten Haus gleich nebenan. Und der Viktor hat die Frau Hiltrud aus ihrem Laden geholt. Das hatte der Reiz gesehen und war über den Bretterzaun herübergestiegen. Der alte Elfbauer, der vor dem Haus, weil da die Haltestelle war, auf den Bus in die Kreisstadt gewartet hatte, riskierte diesen zu versäumen und kam langsam das Bergerl zum Misthaufen heraufgegangen. Eher uninteressiert, den Kleinvieh hatte bei ihm wenig Konjunktur. Trotzdem auch der alte Elf, aber auch er, ohne einen brauchbaren Rat zu wissen. Die alte Mare war da, der Fechter, die Brieftaube und die Hertha, der Seewirt nicht, der war mit dem Valentin beim Bäumeselektieren im Wald. Und vom Klosterfenster aus, im zweiten Stock, vom Klofenster aus, im zweiten Stock, vom Klofenster aus, im zweiten Stock, schaute der Wetzelbepp herunter, der Schwiegersohn des VDK-Schneiders, angewachsen in sich selber wie immer, bleich wie der Mond und durchsichtig und wie eine böse Krankheit, Trauer im Gesicht, wie einen Fluch. Ein Siebenbürger Sachse, nicht nur am Ende seiner Flucht, sondern lange schon am Ende seines Lebens. Ein Untoter im Seewirtshaus im zweiten Stock, sagte der Seewirt immer, wenn kein Fremder zuhörte. Auch der hatte sich aufgerafft, hatte sich herausgewuchtet aus seinem Oblomow-Sessel und war den ganzen Hausgang herüber von der Süd- bis zur Nordseite gehumpelt, hatte seinen Körper aus der Lethargie herausgerissen und in seinen abgestumpften Geist noch einmal einen letzten hellen Schein gewährt, eine kleine Aufregung in die vollkommene Teilnahmslosigkeit hinein. Sein Gesicht oben am Fenster, der Wetzelbepp, nie mehr wird sich dieses Bild vom Ende aller Zeit in Semi-Eva-Flüchtigen, das Bild des Frack gewordenen Schuldgefühls. und alle Kinder des ganzen Hauses waren da und standen zwischen den Erwachsenen herum um das Odelgrubenloch, dem Loch gefährlich nah. Immer wieder wurde eines zurückgerissen, denn leicht hätte sich bei dem Gedränge von hinten her ein ungewollter Stoß nach vorne bis zum Lochrand weiterpflanzen können und zum Entlein wäre auch noch ein Kindelein hineingefallen in den Brunnen, die Odelgrube meine ich. Und dann kam der alte Sepp mit der Leiter, ist hinabgestiegen in die stinkende Schwärze, hat das Entlein ertastet, hat es an seine Brust genommen mit der einen Hand und ist die Leiter wieder heraufgeklettert mit Hilfe seiner anderen. So ist es gewesen. Oben hat ihm die Seewirtin das kleine Entlein abgenommen und hat es vorsichtig in ihrer hohlen Hand in den Stall getragen und da in ein Körbchen gesetzt. Dann hat sie alle, die bei der Rettung zugeschaut oder anderweitig geholfen haben, aufgefordert, in die Küche zu kommen und sich dort um den großen Tisch zu versammeln, zur Feier des glücklichen Ausgangs dieses Ereignisses. Und während sich alle in der warmen Küche drin gemütlich machten und das Geschehene noch einmal bis ins Detail hinein besprachen, machte die Seewirtin im großen Wasserkessel, den sie auf das offene Küchenofenfeuer stellte, das schon im Wassergrund des Herdes vorgewärmte Wasser kochen und trug dann, als es richtig brodelte im Kessel, diesen durch den Gang hinüber in den Stall. Dort holte sie das noch ein wenig ängstlich eingestellte Entlein aus der Kiste und dem warmen Stroh und drehte mit einem raschen Griff den Hals herum. Dann brühte sie das tote Entlein mit dem kochend heißen Wasser mehrmals ab, um ihm hernach seine Federn auszurupfen und trug das nackte Entlein schließlich in die Küche und brutzelte es da in feiner Butter in der großen Pfanne auf dem schwarzen Herd. Alle haben ein Stückchen bekommen, alle. Alle, die um den großen Küchentisch herum versammelt waren, jeder Mann und jede Frau und jedes Kind, alle, die da waren und alle und jedes haben einen kleinen Bissen abbekommen und danach sind sie alle wieder auseinandergegangen. So war das.